Podcast, das Spezial.
Hallo zusammen zu dieser Folge Podcast Spezial. Ich bin Nora Wager und Redakteurin bei den Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Die letzte Bundestagswahl, die ist ungefähr 2 Jahre her. Und wir haben das mal zum Anlass genommen, mit unseren Bundestagsabgeordneten Frank Schwabe von der SPD und Michael Brallmann von der CDU eine kleine Halbzeitbilanz zu ziehen. Dabei ging es natürlich nicht nur um die Politik, sondern auch um eine persönliche Halbzeitbilanz. Wie ist das eigentlich, wenn man im Bundestag sitzt? In der vergangenen Woche, da haben wir mit Frank Schwabe gesprochen. Das war der erste Teil unserer kleinen Serie. Und in der Folge heute, da war Michael Brallmann hier in unserem Podcast-Studio zu Gast. Vielen Dank, Herr Brallmann, dass Sie heute hier bei uns im Podcast sind. Die aktuelle Weltlage, die geht auch an uns nicht vorbei. Wir haben in der vergangenen Woche schon mit Frank Schwabe über den Konflikt in Israel gesprochen. Sie sind ja vor allem Innenpolitiker, deswegen würde mich Ihr innerdeutscher Blick interessieren. Jüdinnen und Juden haben Angst, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Auf der anderen Seite haben wir den Angriff auf die Moschee auf Schwerin am Freitag erlebt. Verbrannte Koranseiten, Hundekot, Schweinefleisch wurden denen zugeschickt. Es liegt nahe, dass diese islamfeindliche Tat auch unter dem Eindruck des Konflikts im Nahen Osten entstanden ist. Was macht der Konflikt mit unserer Gesellschaft? Wie nehmen Sie das wahr?
Na gut, es zeigt im Moment, dass die politischen Ränder Zulauf bekommen. Wir haben schon eine sehr, sehr angespannte Stimmung im Land und dem gilt es jetzt entgegenzuwirken. Es muss jetzt die Gesellschaft zusammenhalten. Wir müssen jetzt gemeinsam arbeiten. Wir müssen auch den interreligiösen Dialog suchen und klarstellen, dass für Rassismus, für Extremismus, für Antisemitismus und auch für Islamfeindlichkeit in unserem Land kein Platz ist.
Wie sollte man denn damit umgehen? Also was meinen Sie mit keinem Platz? Was muss man als nächstes machen?
Es sind verschiedene Bausteine, die wir angehen müssen. Die innenpolitische Debatte läuft ja. Wir haben ja gesehen, auch in den letzten Tagen in Berlin, aber teilweise auch in Städten des Ruhrgebietes, dass es bei pro-palästinensischen Demos durchaus auch zu antisemitischen Vorfällen kommt. Das ist hochproblematisch, da muss man gegen vorgehen. Wir haben als Unionsfraktion da auch das Gespräch mit der Bundesregierung, mit dem Bundeskanzler gesucht. Es ist ein gemeinsamer Entschließungsantrag, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, in den Bundestag in der letzten Sitzungswoche eingebracht worden. Und das bedeutet, dass man klare Antworten geben muss als Rechtsstaat. Wer sich antisemitisch äußert, wer Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in unserem Rechtsstaat auffordert, der muss bestraft werden. Und wir müssen auch die Vorfeldorganisationen der Hamas, wie Samidun, aber auch die Hamas selber, als Organisation verbieten. Da darf es jetzt nicht nur bei Ankündigungen bleiben, sondern das muss jetzt auch umgesetzt werden.
Wie sehen Sie das bei den Menschen, die vielleicht jetzt nicht auf der Straße stehen, aber trotzdem antisemitisches Gedankengut haben? Was muss man langfristig tun, damit eine Gesellschaft sich stärker dagegen erhebt? Weil es gibt schon eine große Solidarität mit Israel, aber man hat das Gefühl, es ist deutlich zurückhaltender, als es beispielsweise bei der Ukraine war.
Der Antisemitismus ist leider bei uns in Deutschland in der Mitte der Gesellschaft schon angekommen. Und da muss man natürlich verschiedene Hebel ansetzen. Das fängt bei der Bildung an. Wir müssen mehr in politische Bildung investieren. Wir müssen aber auch Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Justiz befähigen, mit Antisemitismus umzugehen, es zu bewerten. Die Lehrer müssen gebildet werden, auch in Konfliktsituationen die Möglichkeit zu haben, einzuschreiten. Wir brauchen Meldestellen in allen Bundesländern, wo die Behörden zusammenarbeiten können, wo man auch mit antisemitischen Vorfällen umgeht. Und dann sind wir schon einen, glaube ich, großen Schritt weiter, was mir aber auch ganz, ganz wichtig ist. Ich bin Berichterstatter für die Bekämpfung des Antisemitismus. Wir müssen auch mehr über das jüdische Leben in Deutschland sprechen und das Thema auch behandeln. Und da sage ich zum Beispiel, ist ein Vorschlag auch, den ich auch schon mit vielen Menschen aus der jüdischen Community diskutiert habe, ist, wir brauchen zum Beispiel ein Institut für jüdische Gegenwartsforschung. Wir müssen uns damit beschäftigen, wie sieht jüdisches Leben heute aus? Wie funktioniert jüdisches Leben? Wir müssen das jüdische Leben in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken. Das fängt bei ganz praktischen kleinen Dingen an. Wenn Sie zum Beispiel die Hochschulen sehen, dann ist es so, dass es gewährleistet sein muss in allen Bundesländern, dass zum Beispiel zu jüdischen Feiertagen keine Prüfungen stattfinden, damit jüdische Studentinnen und Studenten dann auch diesen Feiertag begehen können. Wir müssen das einfach sichtbarer machen und da bin ich auch dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Dr. Felix Klein, dankbar, der sagt, wir müssen nicht nur Antisemitismus bekämpfen, sondern wir müssen zeigen und fördern das jüdische Leben in Deutschland.
Mich würde interessieren, was machen Sie eigentlich in Ihrer Rolle als Berichterstatter? Also was tut man da vielleicht? Also viele Menschen kennen sich mit den Gepflogenheiten des Bundestages nicht aus. Was ist ja Ihre Aufgabe?
Berichterstattung in einer Bundestagsfraktion bedeutet, dass man sich A, mit den Gesetzesvorhaben, die zu dem Thema passen, auseinandersetzt, der Fraktion im Grunde genommen über die Sachstände Bericht erstattet, dass man aber auch eigene Initiativen startet. Dass man das Gespräch sucht mit dem Zentralrat der Juden, aber zum Beispiel auch mit der Jüdischen Werteinitiative, dass man sich auch mit Professorinnen und Professoren, die sich um jüdisches Leben kümmert, austauscht. Deswegen auch der Vorschlag des Instituts für jüdische Gegenwartsforschung. Das sind Ideen, die man aufnimmt, die man bespricht. Gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man die Bundesregierung zu einzelnen vielfältigen Themen befragt. Die Bundesregierung hat zum Beispiel jetzt einen Aktionsplan, eine Handlungsempfehlung zur Förderung jüdischen Lebens und zur Bekämpfung des Antisemitismus vorgelegt. Da kann man auch Fragen stellen an die Bundesregierung, da kann man sagen, wie konkret ist das schon ausgearbeitet, und da ist man vielfältig unterwegs. Man kann Anträge stellen, wir arbeiten im Moment an einem Antrag auch zum Thema Antisemitismusbekämpfung. Das ist sehr vielfältig und macht aber auch eine Menge Freude.
Ich würde sagen, wir kommen nach diesem kleinen aktuellen Aufschlag dann zum eigentlichen Thema unseres heutigen Gesprächs. Es soll ja eine kleine Bundestagshalbzeitbilanz werden. Am 26. September 2021 war die Bundestagswahl. Die CDU steht am Ende des Abends, naja, schon als Verlierer da. Mit 24,1% liegt sie hinter der SPD, aber auch weit hinter den Zielen, die sie sich eigentlich gesteckt hat. Es ist das schlechteste Ergebnis, das die Union je geholt hat. Doch für sie ist der Abend ja schon ein persönlicher Erfolg, weil sie ziehen zum ersten Mal in den Bundestag ein. Ich habe nochmal ins Archiv geschaut, Sie haben uns gesagt, dass Sie bis 6 Uhr morgens vor dem Fernseher gesessen haben, bis wirklich klar war, Sie sind drin, Sie sind ja über die Liste eingezogen, da ist das ja immer ein bisschen schwieriger, was ausgerechnet ist. Wie war der Abend im Rückblick für Sie? Auf der einen Seite Tiefpunkt für Ihre Partei, auf der anderen Seite persönlicher wahrscheinlich ein großer Erfolg oder ein wichtiger Meilenstein.
Ja, es war sehr zwiespältig, es war auch ein bisschen ein Gefühlschaos an dem Abend, weil man sich natürlich schon erhofft hat, dass die CDU-CSU-Fraktion wieder stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag war. Die Wahlniederlage war aber auch dann eindeutig. Es war dann auch relativ schnell klar, dass bei diesem Bundestrend auch der Wahlkreis nicht gewonnen werden kann. Aber, und das war, glaube ich, auch Ergebnis der letzten Jahre, ich hatte einen guten, sehr guten Listenplatz auf der Reserveliste bekommen. Und es ist nun mal so, dass der Deutsche Bundestag sich aus direkt gewählten Kandidaten, aber auch Kandidaten, die auf der Reserveliste einer Partei stehen, zusammensetzt. Und da war die Hoffnung dann schon da, dass die Liste greift, dass sie zieht. Das hat aber sehr, sehr lange gedauert, bis es offiziell war. Im Grunde genommen, ja, zwischen 5 und 6 war es dann sicher, dass ich einziehen werde in den Bundestag.
Was passiert denn da als erstes? Bekommt man dann so eine Mail? Guten Tag, Sie wurden im Bundestag gewählt. Herzlichen Glückwunsch und hier müssen Sie sich anmelden. Oder was passiert dann? Also das ist ja nichts, wo man einfach sich so für einen Job bewirbt und dann wird man angenommen. Also was passiert, wenn man gewählt wird?
Also es kommen durchaus schon inoffizielle SMS oder E-Mails mit der Prognose, wie weit die eigene Liste der Partei dann zieht. Da habe ich mich dann aber nicht drauf verlassen und war auch sehr reserviert. Ich habe einfach darauf gewartet und dann auch auf der entsprechenden Homepage immer mal wieder geguckt, wenn was aktualisiert wurde beim Bundeswahlleiter, denn der gibt dann auch an, welche Kandidatinnen und Kandidaten direkt gewählt sind und welche über die Liste. Und als die Seite dann offiziell aufgerufen werden konnte, da war mir klar, okay, es hat geklappt.
Und was passiert dann? Also dann muss man sich ja sein ganzes Leben irgendwie umstellen. Plötzlich von, ich bin Rechtsanwalt in Gastrop-Rauxel zu, okay, ich ziehe jetzt in den Bundestag.
Man bereitet sich natürlich schon in den Wochen davor, gedanklich zumindest, vor. Das ist etwas, das ist ein Prozess, weil man sich natürlich auch in der Wahlkampfzeit, bei mir war es natürlich auch eine schöne, aber auch eine anstrengende Zeit im Bundestagswahlkampf, weil meine selbstständige Tätigkeit als Rechtsanwalt, die ging voll weiter. Das heißt, es waren dann wirklich 7-Tage-Wochen über mehrere Monate, Wahlkampf, aber auch die Arbeit für die Mandanten in der Kanzlei, und das ist eine Zeit, die sehr, sehr spannend, sehr aufregend ist, aber man sagt dann auch immer, okay, es kann jetzt bald so der Fall sein, dass es dann nach Berlin geht. Da muss man sich gedanklich drauf vorbereiten, das muss man aber auch organisieren. Das habe ich mit meiner Frau aber auch vorher schon abgesprochen, wie dann die nächsten Schritte sind. Wohnungssuche, erste Woche dann auch im Hotel, um auch zu schauen, dass man bei der Fraktion gut ankommt, dass man die Leute kennenlernt. Das sind die ersten Schritte, die man dann macht. Und natürlich, und das ist dann auch ein Schritt, der nicht ganz so einfach fällt, muss man sich dann natürlich dann auch damit abfinden, dass die berufliche Tätigkeit entweder eingeschränkt oder auch gar nicht mehr möglich ist. Das waren dann auch die Schritte, die im Grunde genommen nach der Wahl dann anstanden. Dort die Übergabe, der Übergang. Ich habe dann dort auch gemerkt, dass viele Mandantinnen und Mandanten, für die ich auch mehrere Jahre gearbeitet habe, mir Glück gewünscht haben für die neue Aufgabe, aber auch gesagt haben, schade, dass Sie jetzt für uns nicht mehr tätig sein können. Sie waren ein guter Anwalt. Das war für mich dann auch nochmal eine tolle Geschichte, weil ich bin immer der Auffassung, dass Ämter in der Demokratie auf Zeit vergeben werden und dass es immer wichtig ist, dass man auch noch ein berufliches Standbein hat. Und mir ist da deutlich geworden auch, dass ich den Beruf gerne gemacht habe, aber Freude und Ehre zugleich dann auch für den Deutschen Bundestag oder im Deutschen Bundestag für die Bürgerinnen und Bürger arbeiten zu dürfen.
Die CDU, die geht nach der verlorenen Wahl dann einen neuen Weg. Laschet, der so ein bisschen in der Wahrnehmung vieler als Angela Merkel Nachfolger auf ihrem selben Pfad gehen wollte, der macht Platz für Friedrich Merz. Wie würden Sie den Kurs beschreiben, den Ihre Partei nach der Bundestagswahl gegangen ist?
Ich glaube, dass wir eine ganz, ganz starke, konstruktive Opposition sind. Wir haben von Beginn an gesagt, und das war Friedrich Merz auch ganz wichtig, das war zu Beginn aber auch Ralf Brinkhaus wichtig. Ich habe in den 2 Jahren 2 Fraktionsvorsitzende kennengelernt. Zum Anfang, zu Beginn war Ralf Brinkhaus, den ich auch sehr schätze, Fraktionsvorsitzender. Und uns war von Anfang an klar, dass wir nicht nur die Bundesregierung kritisieren wollen, sondern dass wir auch eigene Vorschläge einbringen wollen mit Anträgen. Es sind viele, viele Anträge schon gestellt worden zu den verschiedenen Themen. Und der Bundeskanzler hat ja auch vor, ich glaube, 54 Tagen das Angebot zu einem Deutschlandpakt der Union unterbreitet. Leider ist bis dahin vom Bundeskanzler nicht mehr viel passiert. Aber auch da haben wir als Opposition gesagt, wir gehen den Weg mit. Wir wollen beim Thema Wirtschaft, beim Thema Migration unsere Ideen und Vorstellungen einbringen und an Lösungen mitarbeiten. Und das ist mir schon sehr, sehr deutlich geworden, dass das sehr konstruktiv seitens der Unionsfraktion läuft.
Sie sitzen ja in der Opposition, haben Sie schon gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass Oppositionsarbeit manchmal ziemlich frustrierend ist, weil man beißt sich ja so ein bisschen die Zähne an der Regierung aus. Man kann aber auch nicht sagen, so jetzt, ihr macht das alles blöd, jetzt machen wir mal hier und ganz sicher geht unser Entwurf durch. Ist das so frustrierend oder macht das vielleicht auch ein bisschen Spaß, immer so von unten zu rebellieren?
Grundsätzlich ist es natürlich immer schöner, wenn man für alle seine politischen Vorschläge und Vorstellungen eine Mehrheit hat. Ich erlebe das ja auch in Castrop-Rauxel. Dort haben wir auch eine Koalition, aber wir bringen auch viele Anträge ein, die im Übrigen auch, und das unterscheidet uns so ein bisschen vom Deutschen Bundestag, teilweise auch mit großer Mehrheit mit verabschiedet und beschlossen werden. Das ist im Deutschen Bundestag leider nicht so. Aber das heißt nicht, dass man nichts bewirken kann. Und nun ist es so, dass es einige Themen auch in Castrop-Rauxel gab, die in den Bereich der Innenpolitik fallen. Da war zum Beispiel der mutmaßlich vereitelte Terroranschlag Anfang des Jahres auf der Lange Straße, den ich dann auch zum Thema im Deutschen Bundestag im Innenausschuss machen konnte. Da waren leider auch die Ausschreitungen rivalisierender Clans, die Tumultlagen, die dann auch zum Thema gemacht wurden, wo ich auch ganz klar gesagt habe, in der Bundestagsfraktion, in der AG Innen, hier müssen wir was tun. Es sind 2 Kollegen, die Berichterstatter für organisierte Kriminalität, aber auch der Landesinnenminister nach Castrop-Rauxel gekommen. Und wir haben nochmal besprochen, was auf Landesebene gut läuft, was noch besser laufen könnte und was wir auf Bundesebene machen können. Und da ist mir wirklich klar geworden, man kann als Abgeordneter eines Wahlkreises auch durchaus direkt Politik versuchen zu gestalten für die Menschen vor Ort. Wir haben einen Antrag erarbeitet, der ist jetzt im Moment noch in den Beratungen. Man kann schon etwas bewegen. Und auch beim Thema vereitelter Terroranschlag in Habbinghorst war es ja so, dass ich dann auch die Möglichkeit hatte, den Bundeskanzler in der Regierungsbefragung zu dem Thema zu befragen, weil bei dem Fall auch deutlich wurde, wir brauchen eine gesetzliche Mindestspeicherfrist von IP-Adressen, damit wir Anschläge auch von mutmaßlichen Terroristen dann auch verhindern können. Und wenn die Fraktion dann sagt, okay, das Thema ist wichtig und bei einer Regierungsbefragung des Bundeskanzlers können nun mal nicht alle Abgeordneten ihre Anliegen, die auch den Wahlkreis betreffen, bearbeiten und zum Thema machen. Wenn man das dann schafft, das auch wirklich im Plenum behandeln kann und den Bundeskanzler direkt befragen kann, dann zeigt das schon, dass man auch aus der Opposition heraus was bewegen kann.
Jetzt haben Sie schon 2 wichtige Ereignisse angesprochen, die in jedem Jahresrückblick zu Castrop-Rauxel leider vorkommen werden müssen. Wir standen 2-mal bundesweit in den Schlagzeilen, alles andere als positiv. Welches Bild haben Sie denn im Moment von Castrop-Rauxel als Stadt? Welches Bild haben vielleicht auch Ihre Parteikollegen, mit denen Sie sprechen? Castrop-Rauxel hat ja doch schon immer so einen Ruf, der uns vorauseilt, einfach wegen des kuriosen Stadtnamen, den irgendwie alle kennen. Was für ein Bild haben Sie und vielleicht auch Ihre Kollegen von unserer Stadt?
Na gut, ich konnte das ja dann bemerken, als wir nach den Tumultlagen hier in Castrop mit rivalisierenden Clans dann den Vororttermin mit dem Landesinnenminister gemacht haben und mit den beiden Kollegen aus der Bundestagsfraktion, der eine Kollege aus Baden-Württemberg, die andere Kollegin aus Bayern, also aus Süddeutschland. Ich habe denen gesagt, wir sind eine tolle, weltoffene Stadt mit viel Grün. Es ist nicht das graue Ruhrgebiet, so wie ihr euch es vorstellt. Und das konnten beide dann auch merken. Wir sind eine schöne, tolle Stadt im Ruhrgebiet mit tollen Menschen. Und ja, man steht in den Schlagzeilen. Aber dann ist es wichtig, da dann auch Lösungen anzubieten und deutlich zu machen, wir sind handlungsfähig als Stadtgemeinschaft, als Stadtgesellschaft in der Öffentlichkeit. Und Castrop-Rauxel ist eine lebendige Stadt mit guten demokratischen Prozessen und wo die Menschen auch hart arbeiten und auch an Lösungen arbeiten.
Glauben Sie, dass alle Maßnahmen ergriffen wurden, dass es solche Ausschreitungen nicht wieder geben kann, wie es die an der Wartburgstraße gab?
Das ist ein langer Prozess. Herbert Reul sagt ganz klar, wir befinden uns in einem Marathonlauf, weil alle politisch Verantwortlichen in den letzten Jahren viel zu wenig getan haben. Und mir ist es da auch wichtig, und die Diskussion ist auch gelaufen, die ist ja auch schon im Bundestag geführt worden, auch zu den Themen, dass wir natürlich nicht nur das Thema Repression in den Blick nehmen, dass wir nicht nur sagen, langfristige Ermittlungen in den Bereichen sind wichtig, auch die Politik der 1000 Nadelstiche zu sagen, schon bei den kleinsten Ordnungswidrigkeiten, bei den kleinsten Vergehen, bei kleineren Straftaten im Zusammenhang mit Clanstrukturen muss der Rechtsstaat eine Antwort finden, sondern wir müssen uns auch um Prävention kümmern. Wir müssen uns um die Strukturen kümmern. Wir müssen auch jungen Menschen, die in diesen Clan-Strukturen groß werden, aufwachsen, eine Perspektive geben, versuchen herauszubekommen. Und da gibt es gute Projekte. Das Projekt Kurve kriegen, an dem ja auch unsere Kreispolizeibehörde mit teilnimmt, wo nicht nur mit Polizeibeamten, sondern auch mit Pädagogen, mit Sozialarbeitern zusammengearbeitet wird und man auch präventiv versucht, in Anführungszeichen kriminelle Karrieren auch in den Clan-Strukturen zu verhindern. Das muss alles intensiviert werden, diese Strategie, die aus mehreren Säulen besteht. Bund, Land, aber auch die Kommunen müssen zusammenarbeiten. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir das Thema auch im Bundestag behandeln und da auch einen Antrag dann zu einbringen, in Absprache auch mit dem Landesinnenminister.
Welche Maßnahmen müssen denn jetzt in den, ich sag mal, bis zum Ende der Legislaturperiode müssen da noch, also Sie haben schon gesagt, es sind immer langfristige Dinge, aber was muss in den kommenden 2 Jahren noch passieren bei dem Thema?
Beim Thema Clankriminalität glaube ich, dass wir jetzt auch die Justiz stärken müssen. Das sieht man jetzt einfach auch, dass die Fälle gut bearbeitet werden können, dass wir auch mehrere Polizeibeamtinnen und Beamten haben, die die Ermittlungen führen können. Das ist Ländersache, da ist NRW aber auch schon auf einem guten Weg. Aber ich glaube schon, dass wir einen Pakt für den Rechtsstaat brauchen, dass auch der Bund Mittel zur Verfügung stellen muss, damit wir mehr Richter, mehr Staatsanwälte einstellen können, damit die Verfahren besser laufen. Wir müssen der Polizei auch die technischen Mittel an die Hand geben, um gut zu ermitteln. Wir haben gerade darüber gesprochen, wir brauchen gesetzliche Grundlage für Mindestspeicherfristen bei IP-Adressen. Es gibt aber auch Analyseplattformen, die man nutzen kann, technische Mittel, die dafür sorgen, dass die Sicherheitsbehörden sich besser, schneller untereinander austauschen können. Das muss auf Bundesebene gewährleistet werden. Dann sind wir schon, glaube ich, einen großen Schritt weiter. Und die Prävention, das hatte ich gerade schon gesagt, muss noch verstärkter, noch weiter ausgebaut werden auf Landes- und Bundesebene. Da muss mehr Personal eingestellt werden. Da brauchen wir mehr finanzielle Mittel, dass wir da auch in den Strukturen präventiv vorgehen können.
Wie viel bekommt man denn als Bundestagsabgeordneter in Berlin mit? Also so große Ereignisse, wie wir sie gerade diskutiert haben. Klar, da muss man sich schon verstecken, damit man das nicht mitbekommt. Aber wie schaffen Sie es, den Kontakt zu halten? Sie haben jetzt den Vorteil, Sie sitzen ja noch im Stadtrat. Aber wie macht man das?
Das ist natürlich ein großer Vorteil, dass man noch im Stadtrat sitzt und als Fraktionsvorsitzender auch sich in die Themen einarbeitet und die kommunalen Themen vor Ort noch mitbekommt. Es ist so, dass natürlich nicht in jeder Woche eine Sitzungswoche in Berlin stattfindet. Man hat 22 bis 23 Sitzungswochen im Jahr. Von montags bis freitags ist man dann in der Regel in Berlin in diesen Sitzungswochen. Und am Wochenende und an den sitzungsfreien Wochen Ist man dann im Wahlkreis unterwegs, trifft sich mit Verbänden, trifft sich mit Gruppen, auch mit dem eigenen Ortsverband, mit dem eigenen Stadtverband oder den Stadtverbänden, die einem dann natürlich auch immer Hinweise geben und sagen, du, da wären noch Themen, da muss man mal rangehen. Und ich versuche auch den Kontakt zu halten zu den Sportvereinen, zu vielen verschiedenen Gruppen des gesellschaftlichen Lebens, gerade auch wenn man auf Veranstaltungen ist in den Städten, in Recklinghausen, Waltrop. Auch auf städtischen Veranstaltungen wird man angesprochen. Man kriegt viele, viele Mails und Briefe von Wählerinnen und Wählern aus dem Wahlkreis, die Anliegen haben, die auch einem durchaus auch mal auf kommunalpolitische Themen hinweisen. Und dieses Feedback braucht man auch, denn man muss schon schauen, dass man für den Wahlkreis da ist. Hier sind die Bürgerinnen und Bürger, die einen wählen, die einen gewählt haben. Und da sollte man sich auch für einsetzen.
Was sind denn die größten Themen, die Sie da gerade gesagt bekommen? Also ein Thema rauszupicken ist vielleicht schwierig, aber was sind im Moment die Anliegen, die Sie am meisten gespiegelt bekommen?
Ich hatte in den letzten Wochen unglaublich viel Mails und Post zum Thema Gebäudeenergiegesetz, zum Heizungsgesetz. Die Menschen machen sich Sorgen darum, wie sie die Sanierungskosten bei der Heizung, wie sie die zahlen können, wie Strom- und Gaspreise sich entwickeln. Daneben spielt aber auch das Thema Migration bei vielen, vielen Bürgerinnen und Bürgern eine große Rolle, weil sie halt auch schon merken, dass wir an eine gewisse Belastungsgrenze kommen. Und das treibt die Menschen schon um.
Das sind beides Themen, bei denen die CDU am Ende dann auch im Bund die Finger mit im Spiel hatte oder mitgestaltet hat. Was würden Sie denn sagen, in der Opposition ist es natürlich immer schwierig, aber sind die größten Erfolge, die die CDU bisher eingefahren hat?
Na gut, Erfolge, Bewertungen in den letzten 2 Jahren, das überlasse ich den Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube, wir haben konstruktiv immer Bereitschaft gegeben, mitzuarbeiten, mitzuhelfen. Und das ist jetzt auch beim Thema Migration zum Beispiel der Fall. Wir haben 26 Punkte vorgelegt, die wir gerne diskutieren wollen. Es ist jetzt rund 54 Tage her, dass der Bundeskanzler das Angebot gemacht hat, in einem Deutschlandpakt die wesentlichen Probleme zu lösen. Da sind Vorschläge von uns gemacht worden, Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten, Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen, Verstärkung der Kontrollen an den EU-Außengrenzen, Wechsel von Geld zu Sachleistungen. Aber da warten wir jetzt auch auf ein Signal des Bundeskanzlers, dass das umgesetzt wird. Aber ich glaube schon, dass es richtig ist, dass man als Opposition nicht nur meckert, sondern dass man Vorschläge bringt. Auch beim Thema Bauen und Wohnen ist die soziale Frage, wenn man mit den Bürgerinnen und Bürgern spricht, gerade in den Großstädten, fällt immer wieder auf, dass die Wohnungssuche doch schwer ist. Die Bundesregierung verfehlt da die Bauziele. Auch da haben wir Vorschläge gemacht. Bessere Eigentumsförderung, Entschlackung auch der Bauvorschriften, damit wir schneller und besser bauen können. Und dieses konstruktive Verhalten, das sollten wir auch fortsetzen.
Auch wenn Sie die Einschätzung den Wählerinnen und Wählern überlassen wollen, dann würde ich nochmal fragen, was hat Sie persönlich, Michael Brallmann, denn gefreut als Oppositionsarbeit? Also wo würden Sie sagen, boah, das hat mich wirklich als Mensch gefreut, dass wir das durchgekriegt haben, verhindert haben, beeinflusst haben?
Also was mich jetzt wirklich freut, da komme ich auch wieder zu dem Punkt zu Beginn unseres Gespräches, ist, dass es eigentlich parteiübergreifend im Deutschen Bundestag sehr, sehr gut läuft, wenn es um das Thema Antisemitismusbekämpfung geht. Und wir haben ja gerade über die Aufgabe von Berichterstattern gesprochen. Es gab in diesem Jahr ein Treffen der Berichterstatter aller im Bundestag vertretenen Fraktionen, gemeinsam mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Und dort habe ich den Vorschlag unterbreitet, dass beim Thema Förderung jüdischen Lebens, aber auch Bekämpfung des Antisemitismus unglaublich viel Regelungen und Regelungsbedarf auch in den Ländern besteht. Ich habe es gerade schon angesprochen, im Hochschulrecht, im Bildungsbereich, bei der Polizei. Und dass da alle Länder auch Antisemitismusbeauftragten haben und es ja auch eine Bund-Länder-Kommission gibt, war es für mich wichtig, dass wir da zu einem Austausch kommen, dass die Berichterstatter aus dem Bundestag gemeinsam zusammenkommen mit dem Beauftragten der Länder und mit dem Bundesbeauftragten. Das wird jetzt nächste Woche Montag passieren. Das finde ich gut, das finde ich richtig. Und auch ein weiteres Anliegen war es, dass wir das Thema Förderung und Schutz jüdischen Lebens auch in einer zentralen Bundestagsdebatte führen, dass das Thema eine besondere herausfordernde Rolle auch im Bundestag einnimmt, und das wird auch in der nächsten Woche passieren. Und das ist für einen Abgeordneten aus den Oppositionsreihen dann schon etwas Gutes, und das freut mich, dass wir da vorankommen, auch parteiübergreifend.
Ich würde thematisch ein bisschen weitergehen. Mhm. Es ist nicht das erste Mal, dass wir dieses Jahr hier für einen Podcast-Spezial sitzen. Wir haben im Sommer schon mal über den Umgang der CDU mit der AfD gesprochen. Ein sehr spannendes Thema, aber eben weil wir schon drüber geredet haben, würde ich sagen, alle, die sich dafür interessieren, können auch mal in die alte Folge hören. Ich würde Sie stattdessen gerne nach einer Partei fragen, die es, naja, noch nicht so richtig gibt, zumindest offiziell noch nicht. Sarah Wagenknecht hat angekündigt, eine eigene Partei zu gründen, das Bündnis Wagenknecht. Mit der Linken arbeitet die CDU laut Unvereinbarkeitsbeschluss ja nicht zusammen. Wie wird sich das beim Bündnis Wagenknecht gestalten? Bisher sind die Stimmen aus der CDU, ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt, nicht wirklich eindeutig.
Gut, es ist noch vieles unklar. Frau Wagenknecht hat ja ein paar Punkte sehr unkonkret pauschal vorgestellt. Steht auch noch nicht fest, welche Personen dort bei dieser Partei mitarbeiten. Ich sage aber ganz klar, dass nach meiner Auffassung eine Zusammenarbeit mit dieser noch zu gründenden Partei, glaube ich, auszuschließen ist. Frau Wagenknecht ist pro-Russland-freundlich. Sie führt einen ganz klaren sozialistischen Kurs, was die Wirtschaft angeht. Sie will uns in eine Planwirtschaft führen und ist auch durchaus, was das Thema Migration angeht, in einer gewissen AfD-Nähe. Für mich kommt dann eine Zusammenarbeit eigentlich nicht in Frage.
Dann sind wir schon fast beim nächsten Punkt. Die AfD liegt bei 20%. Dann kommt irgendwann noch das Bündnis Wagenknecht dazu, wo sie jetzt erstmal Zusammenarbeit eher ausschließen. Die Linke gibt es potenziell auch noch, zumindest im Moment noch. Bei der nächsten Bundestagswahl danach könnte es schwierig werden, eine Regierung zu bilden, oder? Also das Fahrwasser von denen, mit denen man zusammenarbeiten möchte, wird immer dünner. Ja.
Ich glaube, auch wenn ich mich ganz klar positioniere und sage, eine Koalition mit der AfD und eine Koalition mit dem, wie auch immer, dann zusammengestellten Bündnis von Sarah Wagenknecht schließe ich ganz klar aus, muss man trotzdem sagen, dass die anderen demokratischen Parteien, das heißt also SPD, FDP und Grüne, dass die mit der CDU immer zusammenarbeiten sollten, wenn eine Mehrheit das mit sich bringt, beziehungsweise wenn es erforderlich wird. Und dann ist es vielleicht dann ein Dreierbündnis. Dann müssen die demokratischen Parteien auch die Kraft haben, dort zusammenzuarbeiten und Kompromisse zu schließen. Das macht eine Demokratie dann auch aus. Und da sind die demokratischen Parteien der Mitte jetzt auch wirklich gefordert, damit die Ränder nicht noch weiter gesteckt werden.
Mal ab von Ihrer Haltung als Oppositionspolitiker, glauben Sie, dass so Bündnisse wie die Ampel, in denen ja deutlich mehr gestritten wird, oder ein potenzielles Jamaika-Bündnis, in dem ich mir auch den ein oder anderen Konflikt vorstellen könnte, glauben Sie, dass das eine Demokratie eher stärkt, weil die Bürger sehen, hier, das ist nicht alles Einheitsbrei, oder glauben Sie, dass das eher für Ärger sorgt?
Das Problem ist ja, wie man als Partner miteinander umgeht. Und das merke ich schon, auch in 2 Jahren Deutscher Bundestag. Das Problem der Ampel ist, dass sie ihre Streitereien sehr, sehr stark öffentlich austragen. Und dass, wenn einer aus einem Koalitionspartner A sagt, dass man die Uhr nachstellen kann, dass der andere Koalitionspartner durch irgendeinen Vertreter innerhalb von wenigen Stunden dann B sagt. Und die Bürgerinnen und Bürger haben da ein ganz feines Gespür für. Die sehen, ob es da 3 Parteien wirklich darum geht, Lösungen zu finden, Lösungen anzubieten, oder ob es oft auch Machtkämpfe sind, die dann in der Öffentlichkeit ausgetragen sind. Diskussion in der Sache, durchaus kontrovers, gehört zu einer Demokratie dazu. Das muss ich aber als Bundesregierung dann intern machen und muss dann einen konkreten Lösungsvorschlag, den man dann erarbeitet hat, dann auch im Parlament einbringen, in einer Geschlossenheit. Und das passiert in vielen, vielen Punkten nicht. Wir sehen es im Moment bei dem Thema Migration, wo auch eine gewisse Zerstrittenheit da ist. Und das ist nicht gut. Und das passt auch nicht in die jetzige Zeit, denn die Bürgerinnen und Bürger wollen Antworten, die wollen konkrete Lösungsvorschläge, die wollen keine Zerstrittenheit in einer Regierung. Und das ist etwas, was ich auch wirklich damit bedauernd feststellen muss. Die teilweise höhnischen Zwischenrufe, auch von AfD-Vertretern, die sagen, ach, wir brauchen gar keinen Wahlkampf mehr zu machen in Richtung Ampelkoalition, den macht ihr schon für uns. Das ist etwas, was mich wirklich umtreibt und was mich besorgt. Streit und Diskussion muss intern in einer Regierung stattfinden und dann muss die Regierung geschlossen nach vorne gehen in der Öffentlichkeit.
Dass es anders geht, zeigt ja so ein bisschen die Landesregierung, die ja schwarz-grün ist und ich will nicht sagen still und leise vor sich hin regiert, aber da hört man nichts von internen Streitigkeiten. Was glauben Sie, macht da den Unterschied, dass die FDP nicht dabei ist oder woran liegt das?
Es hängt, glaube ich, von den handelnden Personen ab. Es hängt von einer gemeinsamen Basis und einer gemeinsamen Grundlage ab und das wird auch in NRW immer deutlich. Dort werden die Diskussionen geführt. Sie werden in einem Kreis geführt, in einem vertraulichen Kreis, gemeinsam mit den handelnden Personen, mit den Ministern, mit den Mitgliedern des Koalitionsausschusses. Und wenn man dann eine Linie, einen Kompromiss gefunden hat, dann muss man den auch vertreten. Und das lernt eigentlich jedes Ratsmitglied, jeder Ratsvertreter schon in der Kommunalpolitik. Es ist mir schon oft passiert, auch als Fraktionsvorsitzender, schon im kommunalpolitischen Bereich, dass man schon in einer Fraktion unterschiedliche Meinungen hat. Gerade auf kommunalpolitischer Ebene gibt es durchaus in verschiedenen Punkten immer kontroverse Diskussionen. Und dann am Ende muss man einen Punkt finden, wo man Kompromiss eingeht, wo man vielleicht auch mal nachgibt und dann das auch nach außen vertritt. Das ist Demokratie.
Und Sie würden sagen, das ist gerade das Problem der Ampel, dass man eine Entscheidung trifft und dann 10 Hinterbändler aufstehen und sagen, nee, aber ich sehe das doch eigentlich ganz anders, als wir das jetzt hier vereinbart haben.
Na gut, das fängt ja nicht nur bei den Hinterbänklern an, sondern das zeigt sich ja schon unter anderem auch bei den Ministern. Also wenn ich jetzt das Thema aus der Innenpolitik IP-Adressenspeicherung mal anspreche, da sind sich Bundesinnenministerin und Bundesjustizminister ja auch nicht einig. Und Streit führt natürlich auch zu Stillstand. Und dann kommt man nicht voran und dann gibt es unterschiedliche Meinungen und am Ende wissen dann auch die Bürgerinnen und Bürger gar nicht mehr, wofür steht eigentlich diese Koalition, wofür steht eigentlich diese Regierung, sind die eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt? Und dann passiert etwas, was es in einer Demokratie nicht geben darf, dann breitet sich Frust aus und dann sagt vielleicht der ein oder andere auch, okay, den verpasse ich da oben vielleicht einmal einen Denkzettel und wähle dann eine rechtsextreme oder linksextreme Partei und das darf nicht sein und da müssen wir alle dran arbeiten, dass das sich nicht verstärkt.
Jetzt heißt der Kanzler Olaf Scholz und nicht Armin Laschet, aber es gibt ja auch noch eine nächste Bundestagswahl. Ja, Sie gucken schon, Sie wissen schon, was kommt. Wir haben gerade schon über NRW gesprochen. Es bahnt sich noch so, also in ganz langsamen Zügen bahnt sich das an. Friedrich Merz, Herr Wüst, wie stehen Sie da?
Also erstmal finde ich es gut, dass man mehreren Persönlichkeiten aus der Union zutraut, eine Kanzlerkandidatur zu übernehmen und dann auch Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin zu werden. Das finde ich schon mal gut. Ich glaube aber, bei den großen Herausforderungen, die wir im Moment haben, interessiert die Menschen weniger, wer Kanzlerkandidat wird. Das ist jetzt noch 2 Jahre hin, da gibt es einen Zeitplan. Das soll im Laufe des nächsten Jahres, Ende nächsten Jahres entschieden werden. Das muss dann auch mit Einmütigkeit entschieden werden. Da muss man sich dann auch auf eine Person festlegen und da warten wir doch einfach erstmal ab.
Ich würde trotzdem nochmal fragen, wir hatten das bei der vergangenen Bundestagswahl, dass die CSU sich mit Markus Söder schon sehr breit gemacht hat und das am Ende ein eher ungutes Bild abgegeben hat. Das haben Sie damals auch im Interview uns gesagt, das ist alles hier unschön mit dem ganzen Streit. Glauben Sie, dass das wieder passieren könnte, dass die CSU da reingrätscht und sagt, aber wir wollen hier auch und dann am Ende die CDU wieder mit einem schlechten Start ins Rennen geht?
Wir haben bei der letzten Bundestagswahl wirklich das beste Beispiel dafür geliefert, was passiert, wenn es solche Diskussionen gibt, wenn es solche Streitereien gibt. Und das sollte bestmöglich vermieden werden. Und ich glaube, jeder kann sich noch an die Zeit 2021, 2020 erinnern. Das will, glaube ich, keiner mehr. Und deswegen werden wir, glaube ich, einen guten Weg finden, da die Kanzlerkandidatur zu bestimmen. Und die Diskussion wird dann geführt, wenn sie ansteht. Das ist aber jetzt noch nicht der Fall.
Wir werden die Diskussion dann auf jeden Fall nochmal führen und uns bestimmt nochmal sprechen. Das soll ja heute nicht nur eine politische Halbzeitbilanz sein, sondern auch eine persönliche. Sie sitzen ja als Mensch im Bundestag. Weil es Ihre erste Amtszeit im Bundestag ist, würde mich auf jeden Fall interessieren, welcher Beruf ist stressiger? Rechtsanwalt oder Bundestagsabgeordneter?
Sie sind beide nicht miteinander zu vergleichen. Sie sind aber beide, wenn man intensiv arbeitet, stressig, aber positiv stressig, weil beide Berufe einem unglaublich viel Möglichkeit geben, sich einzubringen, Menschen zu helfen, kreativ zu sein, auch eigenständig zu arbeiten. Das ist etwas, was im Grunde genommen den Beruf des Rechtsanwalts, aber auch den Beruf des Bundestagsabgeordneten ausmacht. Aber es war natürlich schon eine klare Umstellung, allein schon die örtliche Umstellung. Man ist jetzt in vielen Wochen des Jahres von montags bis freitags oder teilweise dann auch noch länger in Berlin und nicht zu Hause bei seiner Ehefrau. Und das ist eine Umstellung. Dennoch bleibe ich dabei, bei allem Stress und bei aller engen Taktung, auch was die Termine angeht und auch eine gewisse Art von Fremdbestimmung, weil man natürlich das auch nicht alles selber steuert und plant, sondern auch viel vorgegeben bekommt, ist das mit einer ganz persönlichen Portion Demut verbunden, immer noch die Arbeit im Deutschen Bundestag, aber auch mit einer großen Freude und Ehre, dass man dort wirken kann, dass man im Parlament arbeiten kann, Das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert, was mir Freude bereitet. Und da ist der Stress dann oft sehr, sehr schnell vergessen.
Gab es irgendwas im Bundestag, das Sie überrascht hat? Sie sind jetzt kein politischer Anfänger, ganz im Gegenteil. Sie sind schon lange dabei, kennen ja auch Bundestagsabgeordnete. Aber gab es irgendwas, wo, als Sie dann selber mal da waren und da auch dann Abgeordneter waren, wo Sie sagen, boah, das hätte ich so nicht gedacht?
Man hat von älteren Abgeordneten oder langjährigeren Abgeordneten immer mal wieder den Tipp bekommen, wenn du dann im Deutschen Bundestag sitzt, ist eins ganz wichtig, weil es wirklich sehr, sehr eng von der Zeit ist, von den Sitzungen. Du musst immer gucken und organisieren, dass du was zu essen und zu trinken hast. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass das wirklich so ein Problem darstellt. Aber es ist wirklich so. Und ich habe das von Beginn an gemerkt. Ich habe erfahrene Mitarbeiter in meinem Büro, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Büro, die schon für viele andere Abgeordnete gearbeitet haben, die passen immer auf und sorgen immer dafür, dass ich was zu trinken habe, dass wenn ich dann im Büro bin, in Sitzungswochen, ist es teilweise so, dass man ja viel in Sitzungen sitzt und nicht im Büro am Schreibtisch sitzt, das macht man dann eher abends oder früh morgens, dass dann aber auch was zu essen da ist. Ein Brötchen oder was anderes, kommt dann auch oft mal eine WhatsApp, sollen wir was zu essen besorgen, was möchten Sie essen? Das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das wirklich schon ein Problem darstellt und das bedarf Organisation. Und ansonsten hatte ich viele, viele Vorkenntnisse, weil man halt vorher schon als Stadtverbandsvorsitzender, als Kreisvorsitzender gearbeitet hat und die Arbeit auch der Abgeordneten mitbekommen hat. Und da war jetzt nichts Großes dabei, was mich jetzt groß überrascht hat.
Wie ist das denn dann beim Essen? Also bestellt man dann immer, geht man dann immer irgendwo weg oder stehen Sie da auch mal abends am Herd und tuppern sich irgendwie die Nudeln ein oder ist das einfach zu stressig?
Ich bin ja ein leidenschaftlicher Esser von Brot und Brötchen, aber auch von diversen Milchprodukten. Da ist es dann wirklich möglich, weil es auch viele Stellen im Bundestag gibt, wo man das besorgen kann, dass es immer mal ein leckeres Käsebrötchen gibt oder mal einen Fruchtquark, den man dann essen kann. Das ist tagsüber so das. Aber natürlich kann man auch mal was anderes essen. Und abends ist es auch manchmal so, da ich eine Wohnung habe, da habe ich Wert drauf gelegt, dann aus dem Hotel dann auch irgendwann rauszukommen und eine eigene Wohnung zu haben, dass man sich dann auch abends mal zu Hause was macht. Aber das ist seltener der Fall, weil man dann noch bis spät abends eigentlich auch im Bundestag unterwegs ist.
Welche Erlebnisse waren für Sie als Abgeordneter denn besonders prägend? Also es kann auch gerne was Persönliches sein, weil man trifft ja doch schon viele Menschen, die man sonst eigentlich nicht trifft.
Also ganz zu Beginn der Legislaturperiode, das müsste im Frühjahr letzten Jahres gewesen sein, hat sich die Möglichkeit ergeben mit dem damaligen ukrainischen Botschafter, ganz, ganz kurz, das war zu Beginn des Ukraine-Kriegs, ein Gespräch zu führen. Und das war für mich schon sehr, sehr bewegend, weil man wirklich gemerkt hat, das ist jetzt ein Botschafter, der ja, sich um die Interessen seines Landes bemüht, der um Unterstützung bittet für ein Land, was sich in einem barbarischen Krieg befindet und angegriffen wurde. Und das Gespräch, das war, wo ich wirklich nur ein paar Monate erst im Bundestag sitze, war das für mich schon sehr, sehr bewegend und beeindruckend. Es ist sowieso in dieser Legislaturperiode so, dass die Ereignisse schon sehr einschneidend sind. Also die Corona-Pandemie spielte ja auch noch eine große Rolle. Dann kam der Ukraine-Krieg. Jetzt sehen wir den Krieg in Israel. Das sind schon alles sehr, sehr bewegende Momente und das verdeutlicht einem auch eigentlich, wie wichtig es ist, sich für unsere Demokratie einzusetzen und was es für ein großes, hohes Gut ist, dass wir in dieser demokratischen Gesellschaft leben, wo es Meinungsfreiheit gibt, wo jeder seine Meinung frei äußern kann, wo es auch einen guten Sozialstaat gibt, wo es aber auch immer darum geht, dass wir als Demokratie unsere Werte immer wieder verteidigen müssen.
Ich kann mir vorstellen, dass es im Moment sehr schwierig ist, sich mit all den Themen zu beschäftigen, weil sie sind schon, sagen wir mal, eher negativ. Es ist irgendwie alles problematisch, es ist ein Konflikt, die sehr verfahren sind. Das ist nichts, was man mal eben so lösen kann. Wie nimmt man das mit nach Hause? Also kommt man dann manchmal nach einer Sitzungswoche nach Hause und denkt sich, boah, gar keine Lust mehr. Das ist alles viel zu komplex, viel zu stressig. Wie schaltet man dann ab?
Man muss schon, und das kriegt man im Übrigen, also zumindest war das bei unserer, ist das bei unserer Fraktion schon so. Man kriegt durchaus auch Tipps und Ratschläge und Hinweise, auch von der Fraktionsführung, gerade bei den jüngeren Abgeordneten, die, die noch nicht so lange dabei sind. Ihr müsst auch gucken, dass ihr mal abschaltet, dass ihr was für euch tut. Für mich war es in den letzten Wochen zum Beispiel so, für mich war klar, das muss man sich anschauen, weil man wissen will, was passiert da. die Bilder, die man gesehen hat von der Hamas, von diesem wirklich terroristischen, barbarischen, unmenschlichen Verhalten, wie wehrlose, schutzlose Menschen getötet, umgebracht wurden. Da gab es ja wirklich auch Videoaufnahmen zu oder wie man Geiseln festhält, kleine Kinder. Wenn man sich die Bilder angeschaut hat, weil man auch natürlich wissen muss, was passiert da, was ist geschehen, was ist passiert, welche Schlussfolgerungen müssen wir ziehen, was ist jetzt erforderlich politisch zu tun, dann nimmt man das schon mit. Also das muss ich wirklich sagen, da bin ich auch teilweise bei Bildern von kleinen Kindern wirklich an meine Grenzen gekommen. Und da muss man dann auch wirklich gucken, dass man dann auch einen Ausgleich findet. So wichtig die Aufgaben sind, muss man dann auch einen Ausgleich haben. Man muss auch mit der Familie drüber sprechen. Ich tue das auch mit meiner Frau. Wir sprechen über die Themen und über die Dinge. Gerade in der Innenpolitik, gerade bei den sicherheitspolitischen Themen, ist das schon immer mal aufreibend. Und dann ist es auch mal gut, wenn man dann auch mit seiner Frau sich auch austauschen kann.
Jetzt haben Sie Ihre Frau schon selbst angesprochen. Mhm. Sie ist ja auch Lokalpolitikerin und Sie sitzen viel in Berlin. Ihre Frau arbeitet aber auch. Es ist, glaube ich, relativ schwierig. Wie bringt man Familie und dieses Abgeordnetensein unter einen Hut?
Es ist eine enorme Umstellung. Es war am Anfang auch eine sehr, sehr starke Umstellung, weil man im Grunde genommen, auch wenn man beide voll berufstätig, trotzdem abends, teilweise dann zusammen auch auf kommunalpolitischen Sitzungen war, aber abends dann doch zusammen ist und am Wochenende auch, wobei da ja auch schon immer der Fall war, dass ich durch meine Ämter auch am Wochenende immer mal unterwegs war, meine Frau auch. Was jetzt aber der Fall ist, und das bestätigt auch meine Frau, ist, dass wir in den letzten Monaten gemerkt haben, dass wenn wir dann zusammen sind und wenn wir freie Zeit haben, dass man die bewusster nutzt und bewusster gestaltet und sich da auch einfach gut organisiert und auch Pläne macht. Und das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut. Und da sind wir auch ganz froh und glücklich drüber, dass das passt und funktioniert. Und es passiert einfach bewusster.
Ich kann mir bei Ihnen beiden vorstellen, dass es viel um Politik geht. Täusche ich mich da oder kann man das auch mal von sich lassen? So, jetzt reden wir mal gar nicht über Politik.
Das lassen wir dann auch manchmal von uns. Es ist jetzt nicht so, dass man sich das so vorstellen muss, dass am Frühstückstisch oder abends dann beim Ehepaar Breilmann nur über Politik geredet
wird. Die Tagesordnung rausgeholt.
Und dann am Wochenende gibt es andere Themen. Meine Frau ist BVB-Fan, ich eher weniger. Ich tendiere eher zu Bochum, Bayern, München. Da werden dann andere Diskussionen geführt am Wochenende.
Sehr schön. Ich würde nochmal auf Ihren Beruf als Bundestagsabgeordneter kommen. Was sind die Seiten, die richtig schön sind? Und was sind aber auch auf der anderen Seite die Sachen, wo Sie sagen, das macht eher so keinen Spaß?
Also, ich habe das ja schon mal gesagt und das ist jetzt, soll jetzt auch nicht übertrieben klingen. Es ist einfach eine unglaublich schöne, tolle, vielseitige Aufgabe. Was manchmal durchaus nicht an die Substanz geht, aber durchaus auch mal anstrengend ist, sind dann die Nachtsitzungen. Also es kann schon durchaus mal sein, dass man so bis 1-2 Uhr nachts, gerade an Donnerstags, dann im Plenum sitzt. Das ist etwas, daran musste ich mich gewöhnen. Das klappt aber auch ganz gut. Aber das Schöne ist wirklich der Umgang mit Menschen. Man hat die Möglichkeit, auch so vielfältige, auch neue Themengebiete kennenzulernen. Gerade jetzt der Bereich Antisemitismus, jüdisches Leben ist etwas, wo man im Grunde genommen sich in ganz, ganz neue Themen, da hatte ich vorher nicht die Berührung mit als Rechtsanwalt für Zivilrecht, dass man da einfach wirklich tolle, gute Erfahrungen macht und Menschen kennenlernt und gemeinsam etwas bewegen kann in Bereichen, die vorher vielleicht nicht so im Vordergrund standen. Das ist wirklich gut und schön und weil wir gerade bei dem Thema sind, ist es mir auch gelungen, das Thema auch auf die Stadt Castrop-Rauxel zum Beispiel runterzubrechen. Ich bin richtig stolz und froh darüber, dass wir jetzt in der nächsten Woche am 9. November dann auch den Beitritt der Stadt Castrop-Rauxel zum Riga-Komitee feiern können. Das war eine Initiative, die ich gestartet habe als Ergebnis meiner Arbeit im Bereich auch NS-Vergangenheit. Das ist auch noch ein Arbeitsbereich, den ich durchführe, der natürlich auch etwas mit Antisemitismus und mit Erinnerungskultur zu tun hat. Und wenn das gelingt, dann sagt man wirklich, okay, man kann was schaffen, auch als Oppositionsabgeordneter, und man kann was gestalten, auch für die Stadt vor Ort. Das ist echt ein tolles Gefühl.
Sie hatten zu Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass es ein Amt auf Zeit ist. Mhm. Die Zeit, die ist irgendwann vorbei, nämlich in 2 Jahren, dann wird wieder gewählt. Und dann stehen ja gleich 2 Wahlen an. Also für uns Lokaljournalisten wird das ein absolutes Weihnachten, Geburtstag, Ostern gleichzeitig Event. Bundestagswahl und Kommunalwahl, vielleicht an einem Tag, wir wissen es noch nicht. Werden Sie denn wieder antreten? Und wenn ja, für welche Ämter, muss man bei Ihnen ja auch noch dazu fragen. Wollen Sie wieder in den Rat, wollen Sie wieder in den Bundestag doppelt oder nicht?
Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man als Bundestagsabgeordneter auch die kommunalpolitische Verbindung hat. Deswegen möchte ich wieder für den Rat kandidieren. Das ist klar und Stand jetzt, das ist aber, glaube ich, auch eine Sache, die werden wir dann Ende des Jahres oder Ende nächsten Jahres entscheiden, möchte ich auch wieder für den Deutschen Bundestag kandidieren. Aber das habe ich nicht allein in der Hand, sondern das entscheiden dann auch die Gremien vor Ort. Aber Stand jetzt möchte ich für beide Gremien, für Bundestag und für Rat auch wieder kandidieren.
Wir schauen mal ein bisschen in die Wunschkugel. Wenn Sie jetzt einziehen würden in den Bundestag wieder, wir kennen das Wahlergebnis nicht, aber wenn Sie sich Ihre Koalitionspartner zusammenpuzzeln könnten, mit wem würden Sie denn gerne koalieren? Eher so NRW-orientiert, mal das Schwarz-Grüne ausprobieren oder vielleicht eher Schwarz-Gelb? Große Koalition, da hatten Sie mal gesagt, das finden Sie ganz doof eigentlich.
Also ich glaube, die meisten politischen Schnittmengen, inhaltlichen Schnittmengen, die gibt es mit der FDP. Das ist, glaube ich, offenkundig und auch offensichtlich. Und die gibt es nicht nur auf kommunalpolitischer Ebene, sondern die gibt es auch auf Bundesebene und auf Landesebene. Aber es geht ja hier nicht um, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern man tritt an für ein demokratisches Amt und am Ende wird man schauen, welche Mehrheiten ergeben sich. Und es ist nun mal so, in der jetzigen Zeit, dass es eher um Dreierbündnisse geht als um Zweierbündnisse. Und da muss man einfach koalitionsfähig sein. Da muss man aber auch Grundsätze haben, mit einer klaren Programmatik dann in die Wahl gehen und danach dann auch versuchen, in einer Koalition das dann auch umzusetzen. Und von daher, ich kann mir da auch eine Koalition mit SPD und Grünen vorstellen. Das sollte man als Demokrat auch immer ermöglichen, wenn es denn erforderlich ist, dass die demokratischen Parteien da auch zusammenarbeiten.
Ich konnte Herrn Schwabe vergangene Woche fragen, was würden Sie denn sagen, muss die Ampel auf jeden Fall noch erledigen bis zum Ende Ihrer Amtszeit? Ich kann Sie das jetzt auch fragen, natürlich haben Sie da ein bisschen weniger Einfluss drauf als Herr Schwabe, aber mich würde trotzdem interessieren, was würden Sie sagen, wir nehmen mal drei Themen, was sind die drei Themen, wo die Ampel jetzt noch liefern muss?
Also sie muss das Thema Migration bearbeiten. Da liegen Vorschläge auch auf dem Tisch, auch von uns. Und der Bundeskanzler hat das Angebot gemacht, gemeinsam etwas zu gestalten. Das ist jetzt aber über 50 Tage her. Da muss jetzt was passieren. Und da ist der Streit auch in der Koalition offenkundig. Wir müssen die Migration regeln und ordnen. Und da bin ich ganz beim Bundespräsidenten Joachim Gauck, der jetzt nicht für seine große CDU-Nähe bekannt ist, der gesagt hat, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Deswegen bedarf es da jetzt klarer Aktivität. Ich sitze ja auch noch im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung. Das Wohnen, hatte ich gerade schon gesagt, ist die soziale Frage. Auch da müssen jetzt Maßnahmen nach vorne gebracht werden, damit man überhaupt wieder zu steigenden Baugenehmigungen kommt, dass man mehr Menschen auch die Möglichkeit gibt, dem Traum von den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Es war im Übrigen ein großes Wahlversprechen von Bundeskanzler Olaf Scholz, der gesagt hat, 400.000 Wohnungen jährlich, diese Zahl werden wir bei weitem unterschreiten. Da ist es jetzt auch erforderlich, dass da gehandelt wird. Da habe ich auch vorhin schon einige Punkte genannt, was gemacht werden muss. Verlässliche Eigentumsförderung, Entschlackung der Bauvorschriften, schnellere Genehmigungsverfahren. Da ist viel zu tun und wir müssen natürlich auch gucken, dass die wirtschaftliche Entwicklung im Blick behalten wird. Wir haben überbordende Bürokratie, wir haben steigende Energiekosten. Auch da muss die Ampelregierung handeln und muss aus dem Streitmodus rauskommen. Ich glaube, das sind einige wichtige Punkte, die angegangen werden. Und wir müssen natürlich auch sicherheitspolitisch unsere Aufgaben machen. Da ist mir ein wichtiges Anliegen, weil es auch Bezug zu Castrop-Rauxel hat, natürlich auch wichtig, die gesetzlichen Regelungen zu schaffen, damit unsere Sicherheitsbehörden gut arbeiten können. Und wir nicht, so wie es in Castrop-Rauxel war, offensichtlich angewiesen waren auf Hinweise von ausländischen Behörden. Und deswegen sage ich ganz klar, wir brauchen auch Befugnisse bei der Speicherung von IP-Adressen.
Viel zu tun in den kommenden zwei Jahren und Sie werden sich sicher einbringen. Wir werden von Ihnen hören. Vielen Dank, Herr Breimann, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Ich habe zu danken, Frau Wager, hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Das war's mit unserer zweiteiligen Serie Halbzeit im Bundestag. Ich bin schon wirklich gespannt auf die Wahl 2025, aber bis dahin ist ja tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis wohin es nicht mehr so viel Zeit ist, ist bis Freitag, da erscheint wieder die nächste ganz reguläre Folge des Podcasts. Wenn ihr ein Thema habt, das wir auf jeden Fall mal besprechen sollten, dann meldet euch bei uns. Am besten macht ihr das per Mail an pottcas@ruhrnachrichten.de, also podcast@ruhrnachrichten.de. Wir freuen uns auf eure Vorschläge. Jetzt bleibt mir nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen und wir hören uns hier bald wieder. Bis dahin, Glück auf!